Cybersecurity entschlüsselt. Der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
Guten Abend, Johannes.
Hallo, Reinhold.
Es ist Fasching. Und hast du ja auch schon Gedanken gemacht, wie du dich verkleidest?
Ich war ja schon verkleidet. Exzellent verkleidet sogar.
Wirklich?
Ja. Gott, wie peinlich. Es war ja schon so peinlich genug, aber jetzt hören es alle noch.
oh Gott.
Ich musste auf den Kinderfasching gehen und da waren auch die Erwachsenen Pflicht.
Ja, vorher hast du mir nur erzählt, dass die Kinder verkleidet waren. Oh je. Aber jetzt musst du schon sagen.
Ich war als exzellenter Pilot verkleidet.
Ah, okay, cool.
Ja, Mann.
Mhm. Okay, sehr schön. Ja, ich verkleide mich einfach als Hacker heute.
Wie sieht ein Hacker denn so aus?
Ja, ein Kapuzenpulli, oder?
Oh, hast du eine Skimaske oder nicht, die du dann aber beim Hacken anziehst?
Eine Skimaske.
Ja, ein echter Hacker, wenn du danach suchst bei so Stockfotos, der hat eigentlich den Kapuzenpulli logisch an, aber auch die Skimaske, damit ihn der PC nicht erkennen kann. Weißt du, wie so ein Bankräuber.
Okay. Also Kapuzenpulli, Skimaske. Mhm. Und ansonsten in einem sehr schlecht beleuchteten Zimmer. Man erkennt das Gesicht so gut wie gar nicht.
Eigentlich nur vom Monitor beleuchtet.
Nur vom Monitor beleuchtet.
Grüne Schrift auch muss da laufen. Genau.
A la Matrix. Ja. Purzelt dann so runter. Ja, also wir sprechen heute über Klischees. Unter anderem. Es geht ums Hacken heute. Hacking, Hacker. Ein Klischee, das wir vielleicht mal aufräumen können oder über das wir mal sprechen können, so stellen sich, glaube ich, die meisten Leute einen Menschen vor, der versucht, in Systeme zu kommen, Systeme einzudringen.
Ja, also ich meine, sag ich mal, das ist ja der Begriff Hacker, wie er jetzt heute verwendet wird. Also damit werden ja meistens quasi, ja typischerweise, Leute mit schlechter Intention gemeint, die versuchen, irgendwas kaputt zu machen. Ja, Hacker haben, was weiß ich, Krankenhäuser gehackt oder Patientendaten entwendet und so. Also zum einen war das nicht immer so. Also der Begriff des Hackers ist ja eigentlich ein relativ neutraler Begriff. Und der kam ja eher aus so einer Szene von Leuten, die Spaß an Technik hatten, die neugierig waren, Interesse daran zu verstehen, wie Systeme funktionieren und die einfach ja rumgespielt haben, rumgestochert haben. Ja, also gerade so, ich sag jetzt mal 90er Jahre oder so. Und da wird ja der Begriff des Hackens ja auch jetzt bekommt wieder so ein Revival, ja, so ein Live-Hack oder so.
Genau, ja. Genau. Das ist ja was Positives.
Das ist was Positives. Ist ja eigentlich
genau. Meistens was Positives.
Genau, das ist ein guter Kniff. Und so war das allgemein auch damals. Ja. Also ein Hacker, das war jemand, der halt cool mit seinem PC umgehen konnte und irgendwelche coolen Sachen machen. Da war irgendwie nicht viel böser Wille dabei.
Ich erinnere mich noch dran, dass es früher auch mal dann so eine Begriffsunterscheidung gab für die guten und für die schlechten Hacker. Also je nach Intention. Ob sie beispielsweise eine Lücke aufdecken wollten und die dann publiziert haben oder vorher noch der Firma dann zur Verfügung gestellt haben, damit sie die schließen können, die Sicherheitslücke. Oder eben dann die natürlich aus krimineller Energie raus, wo rein wollten in ein System, um dann eben, ja, ihren Vorteil rauszuholen, sprich Geld.
Also die moralische Unterscheidung ist ja immer super spannend, weil das ja nur eine Frage ist, wie dein moralischer Kompass justiert oder dejustiert ist. Ne? Das ist ja auch dann schon wieder weltanschaulich im Endeffekt schon. Ja, also
jetzt hebst du das aber auf eine große Ebene, oder? Also so relativ ist das ja wohl auch
okay,
nicht.
Okay, also dann
haben ja wohl alle ein Verständnis davon, was kriminell ist und was nicht kriminell ist.
Okay, aber jemand, der zum Beispiel für den BND Systeme hackt, ist der jetzt gut oder schlecht? Und dann gleich Anschlussfrage, jemand, der für den russischen Geheimdienst Systeme hackt, ist der jetzt gut oder schlecht?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ja, natürlich ist es eine gute Frage. Ich stelle nur gute Fragen. Also ich meine, also das war das, was ich meine damit, ja. Also klar, jemand, der irgendwie diese ganz klaren Fälle, jemand zieht irgendwie die arme alte Oma ab und hackt sich in den PC rein und entwendet der ihr ganzes Erspartes oder so, ja. Also da sind wir uns ja alle voll einig, dass es irgendwie, das ist halt, es ist halt Abschaum, ja. Also es ist super schäbige Menschen, die sowas machen. Aber gerade wenn es dann so politisch wird, dann finde ich, ist es irgendwie gar nicht mehr so einfach zu sagen, naja, okay, das ist jetzt gut oder schlecht oder so. Also diese moralische Bewertung, die ist subjektiv zumindest. Das kann man, würde ich sagen, allgemein so stehen lassen.
Ja, du hast vollkommen recht. Also wenn du jetzt zum Beispiel auch einen Angriff auf ein böses Ölunternehmen haben irgendwie und dann wird da halt die Ölforderung lahmgelegt oder was weiß ich was oder sowas, dann würden wahrscheinlich manche Leute sagen, ja, das war doch ein positiver Hack und
ja,
da haben wir doch was Tolles erreicht. Aber natürlich ist es streng genommen kriminell und nicht in Ordnung. Ne?
Es ist sogar einfach nur so genommen kriminell.
Das stimmt, nicht streng genommen. Also moralisch unterschiedlich zu bewerten.
Ja. Aber diese Unterscheidung gibt es natürlich schon. Also wir unterscheiden ja schon, heutzutage sagt man ja, ethische Hacker als positiver Begriff. Das sind genau die Leute, die zum Beispiel als Forschungstätigkeit oder auch als Berufsfeld Systeme testen, um Schwachstellen aufzudecken und denen, die das System in Verkehr bringen, diese Schwachstellen zu melden, damit die halt geschlossen werden können, bevor irgendwie, sage ich jetzt mal, die Leute, die moralisch flexibler sind, diese Schwachstellen ausnutzen können.
Aber ethische Hacker, das klingt jetzt schon ganz schön groß. Also wenn das einfach Leute sind, die dafür bezahlt werden, das ist ihr Job. Weiß nicht, ethische Hacker. Das sind halt Leute, die Sicherheitslücken aufdecken.
Nee, das ist der Begriff.
Sollen. Das ist ihr Beruf, dafür werden sie bezahlt.
Also Leute, die dafür bezahlt werden, gibt es auf beiden Seiten.
Ja.
Wenn du ins Darknet gehst, findest du Leute, die du dafür bezahlen kannst, dass die was hacken. Aber da ist nicht viel mit Ethik. Also es gibt ja auch eine sogenannte Hacker-Ethik, also ein sich selbst gegebener, ich sag jetzt mal ja Ehrenkodex, der würde ich sagen mal von der überwiegenden Anzahl der, wobei ich kann es gar nicht quantifizieren, vielleicht nehme ich das zurück, aber das ist, würde ich sagen, das sind respektable Leute, die Hacking machen, die folgen dem. Die würden halt zum Beispiel nicht einfach irgendwie so eine Sicherheitslücke, die sie entdeckt haben, bei der sie wissen, dass die großflächig ausgenutzt werden, einfach so publizieren, damit sie halt Fame bekommen. Sondern die würden das verantwortungsvoll dem Unternehmen melden.
Mhm.
Aber der Begriff heißt so Ethical Hacker. Es gibt da sogar Zertifizierung. Da müssen wir eine eigene Folge dazu machen, zur Zertifizierung. Da gibt's ja was? CEH
das ist ein Running Gag.
Certified Ethical Hacker. Ist so, ja. Ich bin zertifizierter ethischer Hacker. Also ich nicht. Ich habe keine Zertifizierung. Ich bin komplett unzertifiziert.
Als
was bist du eigentlich zertifiziert hier? Zertifizierter Podcaster.
Ethisch.
Ethischer Podcast.
Nee, aber mal im Ernst, wer gibt solche Zertifikate? Also wer sagt denn dann, dass jemand ein ethischer Hacker ist? Heißt das dann, ich habe irgendwann eine Prüfung abgelegt und habe gesagt, ja, ich gelobe, dem Hacker-Kodex zu folgen?
Also es gibt ganz viele so Unternehmen. Das ist natürlich nichts Offizielles, ja. Also, oder beziehungsweise ist halt privatwirtschaftlich, sage ich jetzt mal, organisiert. Es gibt ganz viele Unternehmen, die das machen. Also ISC oder was weiß ich, SANS sind groß. Und da muss man teilweise echt richtig viel Kohle bezahlen, dass man das machen darf. Und ja, da unterschreibst du, dass du das natürlich nur für gute Zwecke machst, wobei was ein guter Zweck ist, sei jetzt mal dahingestellt. Und ja, da gibt es so einen Test, den du machen musst, also meistens Multiple Choice, aber ich habe mir sagen lassen von Leuten, die den gemacht haben, dass das wohl gar nicht so einfach sein soll. Also kann ich jetzt nicht beurteilen, gebe ich jetzt einfach mal so 1:1 weiter. Ja. Ist so.
Oh, das ist spannend, ja. Das heißt also, Hacker machen das einerseits aus einem gewissen sportlichen Ehrgeiz heraus, oder? Dass sie sich um sowas kümmern, also dass sie sich auf potenzielle Sicherheitslücken stürzen. Dann andererseits können sie einfach dafür bezahlt werden. Es ist ihr Beruf. Dann gibt es noch die dritte Kategorie, das sind dann eben die Kriminellen. Aber alle nennen wir zusammen Hacker.
Ich verwende den Begriff Hacker da einfach ungern. Also wenn ich Leute meine, die im Internet Leute abziehen, dann spreche ich gern von Kriminellen einfach, weil es halt klar ist, ich mag den Hacker als positiv konnotierten Begriff, aber er ist einfach missverständlich, deswegen verwende ich ihn auch ungern. Also wenn dann mit diesem Attribut, ja, ethischer Hacker, dann ist klar, wer gemeint ist. Aber prinzipiell für mich ist ein Hacker ja völlig wertfrei eigentlich. Jemand, der halt einfach Spaß an Technik hat, der versucht rauszufinden, wie Sachen funktionieren oder versucht, Sachen miteinander interoperabel zu machen oft. Ja. Oft ist das ja auch so eine, ja, zum einen, ja, okay, ich möchte rausfinden, wie es geht, aber ich habe ja vielleicht auch ein Ziel. Ich habe irgendeine Rollladensteuerung in meinem Haus Und die will ich jetzt in mein Automatisierungssystem integrieren. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Das ist proprietär. Der Hersteller gibt keine Informationen raus. Ja, komm, dann lass uns mal rausfinden, wie das funktioniert unter der Haube. Was ist da vielleicht für ein Funkprotokoll oder so? Ja, wie tickt es? Was gibt es da für Nachrichten? Und wie kann ich das dann replizieren? Und dann ergibt sich natürlich aber gleich der Angriff. Also jetzt habe ich vielleicht allgemeingültig Software geschrieben und kann auch die Rolletten halt von meinen Nachbarn steuern. Und jetzt ist die Frage eigentlich nur, wie setze ich das ein? Ja, oder was ist da mein Ziel?
Ja, und darüber hast du wahrscheinlich dann auch nicht mehr so die große Kontrolle, ne? Also du wirst halt irgendwann sagen, ja, pass auf, ich habe da diesen coolen Code, der dann eben diese Rolletensteuerung machen kann und den veröffentlichst du halt, weil du sagst, könnten vielleicht auch andere noch davon profitieren oder den nutzen, aber kann halt auch sein, dass der dann ja missbräuchlich verwendet wird.
Also kann natürlich sein, das sollte natürlich eigentlich nicht der Fall sein, muss man aber dann halt auch bei vielen Funkprotokollen sagen, dass die relativ schlecht abgesichert sind, also dass da im Endeffekt das Missbrauchspotenzial relativ groß ist. Also so Garagentoröffner, das ist das Schäbigste vom Schäbigen. Also wenn du dir das mal anguckst, was da über die Luft fliegt, das wundert mich voll. Also ich meine, das ist eine Sache von 5 Minuten, da musst du nur einmal mit dabei sein, wenn einer die Garage aufmacht und da lauschte mit und dann weißt du, wie es geht.
Hast du auch das Gefühl, dass die Firmen das mittlerweile auch so ein bisschen entspannt oder sportlicher sehen? Ich hatte so das Gefühl, früher war das dann so, keine Ahnung, wenn es darum ging, zum Beispiel den Schutz beim Tintenstrahldrucker zu umgehen, damit dann auch andere Tinten verwendet werden können oder bei Traktoren, die eine proprietäre Software drauf haben, die dann nicht zulässt, irgendwie selber gewisse Wartungen durchführen zu können und so. Also dann haben die Firmen ja oft mit der rechtlichen Keule geschwungen, haben gesagt, das ist aber verboten hier, ihr umgeht da, den Schutzmechanismus ist nicht erlaubt. Aber ist es dann nicht eine gewisse Entspannung auch inzwischen zu sehen?
Findest du? Also ich meine, gerade die großen grün-gelben Traktoren.
Gerade ein schlechtes Beispiel, ich merke es auch.
Ja. Die fanden es gar nicht so witzig. Und die mussten ja letztlich irgendwie dann auch gerichtlich dazu gezwungen werden, oder es musste gerichtlich entschieden werden, ob das erlaubt ist, ja, einen Traktor zu reparieren, wenn du dafür vielleicht gewisse Schutzmaßnahmen umgehen musst. Also das ist ja ganz eng verbandelt mit diesem, ne, Right to Repair auch. Es ist Recht, sein eigenes Klump zu reparieren. Wenn mir mein neues teures iPhone jetzt ins Klo fällt, darf ich dann das...
Oder deine Uhr.
Was? Meine Smartwatch, ja. Darf ich die dann selber reparieren oder halt nicht? Und da muss ich halt möglicherweise Schutzmaßnahmen dafür umgehen oder rausfinden, wie die funktionieren. Aber ich würde das gar nicht so allgemein sagen. Ich glaube, manche Firmen, die haben das schon verstanden, dass sie da einfach den Kampf nicht gewinnen können. Und eben. Andere versuchen aber immer noch richtig drauf zu hauen.
Ja, ich finde es halt, also das mal finde ich als Firma schnell der Buhmann. Wenn man dann irgendwie einem Hacker eben, der dann das aus einer guten Intention rausgemacht hat, also für sich, wenn wir jetzt hier wieder von Ethik sprechen und so weiter, auf Recht zur Reparatur, der das dann eben gemacht hat, weil er was reparieren wollte oder weil er eben sich nicht, ja, weil er es nicht in Ordnung fand, dass das Ding jetzt schon kaputt gehen muss und er, wie viel 1.000 Euro dafür zahlen muss für die Reparatur. Und da bist du halt dann der Buhmann als Firma, wenn du dann mit einem Anwalt gleich kommst, meiner Meinung nach. Aber ist vielleicht so mein idealistisches Weltbild.
Aber manchen Firmen ist das einfach ziemlich egal auch. Also wenn du dir anguckst, gerade so ganz große Firmen, ja, Sony ist da ja das beste Beispiel. Sony verklagt ja alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und zum Beispiel Kopierschutzmaßnahmen umgehen von ihren Systemen, ja. Möglicherweise halt auch jetzt nicht mit der primären Motivation, irgendwie jetzt hier Raubkopien von Computerspielen anzufertigen, sondern einfach nur Sachen drauf laufen zu lassen oder so. Ja, ich will dann Linux auf meiner PlayStation laufen lassen und so. Und das ist denen ja ziemlich egal, ob das irgendwie den Ruf schädigt oder so, beziehungsweise ich glaube gar nicht, dass das den Ruf so arg schädigt bei denen, oder? Den meisten Leuten ist es doch wurscht, oder?
Naja. Ich würde gerne noch drüber sprechen, wie die Hacker dann eben dieses Arbeitsergebnis, das sie da dann hatten, nachdem sie da eben diesen Hack gemacht haben, wie sie das bereitstellen. Also das Ganze läuft ja unter dem Begriff Exploit, ne, oder? Also dass ich was gefunden habe, wo ich sehe, okay, das und das ist die Sicherheitslücke oder so umgehe ich das Ganze, dann wird das ja auch in gewisser Weise dokumentiert. Idealerweise habe ich den Code dafür, ich zeige Beispiele, was ich auch schon oft gesehen habe, dass dann halt ein Video gemacht wird, dass man dann sieht, ah, so und so wird das Ganze umgangen. Also unterschiedliche Formen, aber auf jeden Fall, dass es nachvollziehbar dokumentiert wird. Es ist ja nicht so, dass ich als Hacker dann sage, ich habe da was gefunden, kommt alle zu mir und schaut mir über die Schulter, ich zeige das euch.
Also ich würde sagen, der Begriff, unter dem das läuft, das ist erstmal der Penetrationstest oder kurz Pentest, von dem wir sprechen. Also wenn ich dafür bezahlt werde, dass ich in einem Produkt Sicherheitslücken finde, um die dann dem Hersteller selber direkt zu melden, dann bin ich Pentesting-Dienstleister und muss einen Pentesting-Bericht hinterher auch abgeben. Und was ich da finde, das sind erstmal Schwachstellen. Der Begriff, den du verwendet hast, den Exploit, das ist dann quasi ein Beispiel, wie man eine bestimmte Schwachstelle ausnutzen kann. Und vielleicht, um es zu illustrieren, ich habe mal von irgendjemandem so einen Gutschein geschenkt bekommen für irgendeinen Laden und ich wollte in dem Laden nichts. Aber jetzt hatte ich den Gutschein und dann bin ich mit dem Gutschein da hingegangen und habe gefragt, ob sie mir den auszahlen. Und da haben die gesagt, nee, das machen sie nicht. Und dann habe ich gefragt, okay, was ist, wenn ich was kaufe, was den Wert unterschreitet? Dann haben die gesagt, der Wert von dem Gutschein wird einfach quasi als Geldwert angerechnet und ich kriege Rückgeld raus. Und dann habe ich das billigste Teil genommen in dem Laden, was es gab. Das war, ich weiß es noch, also ich war, also das war, da war ich noch ein Kind, das war eine CD-Hülle. Die konnte man damals noch einzeln kaufen, hat 20 Pfennig gekostet oder so. Dann habe ich diese eine CD-Hülle gekauft und habe mit meinem Gutschein bezahlt. Dann haben die mir meine, was weiß ich, 20 Mark oder 19 Mark 80 oder so ausgezahlt. Dann habe ich halt auch noch frech gesagt, die CD-Hülle können sie behalten.
Wie alt warst du da?
Keine Ahnung, 14 oder so. Halt so ein frecher Teenager einfach.
Okay.
Und das ist ein Exploit. Ne? Also da gibt es ein System. Ich habe mich komplett an alle Regeln gehalten. Waren die Regeln, die das System eben aufgestellt hatte, wie mit bestimmten Sachen umzugehen ist. Aber das war natürlich nicht so intendiert. Ja, also intendiert hätten sie es so müssen, dass wenn du mit einem Gutschein bezahlst, dann bekommst du auch wieder einen Gutschein als Erstattung raus und so, wo 19,80 Euro dann draufstehen. Ja, hatten die aber halt einfach nicht gemacht. Und in dem Pentest ist es ähnlich. Da kannst du eine Schwachstelle identifizieren. Ich kann ja den Kassierer fragen, wie sieht das bei Ihnen aus, wenn jemand mit einem Gutschein kommt und so. Und dann erklärt er mir das. Und dann weiß ich schon, dass es dann einen Exploit gibt dazu, aber ich muss es jetzt nicht ausführen. Ich muss jetzt nicht sagen, okay, jetzt geben Sie mir mal einen Gutschein. Ah, sehen, ah, hier ist eine CD-Hülle, die kaufe ich jetzt. Na, das ist dann der Exploit. Den muss ich in einem Engagement, also in so einer Beauftragung ja gar nicht leisten, sondern ich sage einfach nur, ich habe hier eine Schwachstelle identifiziert. Und da gibt es so ein Textdokument, ja, also typischerweise, ja, keine Ahnung, irgendwo zwischen 20 und 100-seitiges Textdokument, wo diese Schwachstellen einzeln aufgelistet sind, wo bewertet wird, wie schlimm sind die, was kann ein Angreifer möglicherweise machen, wie sollte der Hersteller reagieren, also was ist eine Handlungsempfehlung, die man dem geben kann, damit dieses Problem nicht mehr besteht und wie kann der dann hinterher auch verifizieren, dass das Problem, nachdem er es mutmaßlich repariert hat, eben nicht mehr besteht.
Ja, du hast jetzt vom Pentester gesprochen, ne? Das ist eigentlich ja auch schon ein Berufsbild oder das ist wirklich ein Job, ne? Also das ist was man professionell machen kann, das ist auch stark nachgefragt. Es brauchen im Prinzip alle Firmen, die irgendwie einen Dienst im Internet bereitstellen oder irgendwie Software bereitstellen, die müssen ihre Software eben auch prüfen und dazu gehört unter anderem dann, dass die in einem Pentest unterlaufen ist und dass die Findings, die gefunden wurden, behoben wurden. Aber das heißt also, du würdest jetzt einen Pentest auch als einen Hacker bezeichnen? Im Prinzip schon, ne? Er macht in gewisser Weise auch Hacking.
Ein Pentester ist ja ein ethischer Hacker, würde ich sagen.
Ist er auch ein ethischer Hacker, wenn er einfach nur ein Skript-Tool ablaufen lässt? Von A bis Z.
Ah, das ist natürlich jetzt eine spannende Frage. Also da kommen wir quasi in eines meiner Lieblingsthemen rein, die Qualität von Pentestern, weil die geht nämlich ganz, ganz maßgeblich auseinander. Ja, und es gibt halt Leute, die, ja stimmt natürlich, die würde ich nicht als ethische Hacker bezeichnen, sondern als Pfuscher und die arbeiten aber bei einem Pentesting-Unternehmen und die können ja auch 100 Seiten produzieren, aber es sind halt 100 Seiten von irgendwie, ja, automatisiertem Output, ohne Eigenkreativität und so weiter. Okay, da solche Leute meine ich nicht. Da habe ich aber keinen Respekt davor. Jemand, der wirklich gut drinnen ist, Systeme zu testen und als ethischer Hacker zu agieren, der hat einfach ein sehr tiefgehendes Verständnis von Systemen. Der kann auch Systeme konstruktiv entwickeln. Also oft sind Leute, die sehr gut sind, haben auch einen Hintergrund zum Beispiel in Softwareentwicklung, ja. Und die verstehen, okay, wie ist dieses System geschnitten? Was sind die Grenzen? Ja, wo hat vielleicht der Entwickler auf der entwickelnden Seite gepfuscht? Und wie kann ich quasi kreativ mit diesem System umgehen, um bestimmte Schwachstellen irgendwie zu entdecken? Das stimmt natürlich. Das sind die Leute, die ich ja als Ethischhacker Schrägstrich Penetrationstester irgendwie bezeichnen würde. Aber ich meine, nicht alle Fliesenleger sind gute Fliesenleger. Ja? Hinterher liegen da schon Fliesen, aber vielleicht sind die halt nicht im Wasser, ne? Und alle krumm und schief. Ist es dann ein Fliesenleger? Ja, klar, aber halt ne, kein guter irgendwie.
Aber ich kann das total bestätigen, was du gesagt hast, nämlich, dass es hilft, wenn man selber sowas schon mal erstellt hat, dass man dann abstrahieren kann. Also bei mir war es so, mein erster Hack, würde ich mal sagen, war, dass ich von einer Webseite, die so bei uns lokal in der Region war, die von der Stadt, dass ich die quasi gehackt habe. Ich habe eben das Formular, um Kontakt aufzunehmen mit der Stadt, da konnte ich dann eben entsprechend rumhacken und halt E-Mails versenden, an wen auch immer ich wollte, im Namen eben von dieser Stadt. Ja. Und das habe ich aber nur gewusst oder da bin ich nur drauf gekommen, weil ich das selber halt bei einer eigenen Website auch schon mal gemacht habe, weil ich so ein Formular erstellt habe und mich damit auseinandergesetzt habe und mir dann irgendwann gedacht habe, also das ist ja nicht so cool, wenn die Möglichkeit besteht, ne, dann über die URL oder wie auch immer oder einfach, indem ich über das HTTP-Kommando, das ich abfange und dann verändere oder so, dass ich dann bestimmte Dinge machen kann. Ne? Also genau das ist meine Erfahrung auch, wenn du konstruktiv solche Systeme schon mal erstellt hast, dann kannst du wahrscheinlich leichter wiederum in Anführungsstrichen destruktiv sein.
Und man muss halt auch sagen, es gibt da verschiedene Levels vielleicht an Schwierigkeiten. Also so einfache Hacks, die fallen einem schon auf. Gerade ne, wenn man, da tappt man aus Versehen rein. Ja, du willst irgendwie rausfinden, wie ein System funktioniert, damit du es irgendwie in ein Skript einbindest oder so. Und plötzlich stellst du fest, weil du dich irgendwo vertippt hast, du hast da Zugriff auf irgendwas und es ist eine offensichtliche Sicherheitslücke. Und manchmal brauchst du aber auch schon deutlich mehr Zeit, musst viel rumprobieren. Also es kann auch schon sehr frustrierend sein, wenn wir über wirklich Sicherheitslücken sprechen, die sehr schwierig auszunutzen sind. Da finde ich diese Diskrepanz zwischen dem, was ein Hacker in der Populärkultur ist oder, sage ich mal, in Film und Fernsehen und was ein Hacker in echt macht, die könnte einfach nicht größer sein. Ja, also dieses, ich hack mich mal eben rein, das ist einfach gelogen. Und es gibt auch Leute, die machen, was weiß ich, Lifehacks. Ja? Lifehacks sind halt auch gelogen. Das ist eine Choreografie. Das ist völlig drapiert. Das hat für mich nichts mit Hacking zu tun. Du guckst so überrascht.
Ja, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie einen Lifehack gesehen. Echt? Gibt es so Leute, die es dann irgendwie bei YouTube irgendwie streamen oder keine Ahnung und dann zeigen, wie sie in ein System eindringen oder was?
Oder nee, auf Konferenzen? Hauptsächlich auf so Messen und so. Also ITSA zum Beispiel, so Konferenzen, die halt sich so für ja, an Manager richten, jetzt nicht an Techniker. Auf dem CCC siehst du keinen Lifehack, ja, weil da alle wissen, dass es halt einfach Bullshit ist. Aber auf der ITSA oder so, da findest du dann schon Leute, die sagen, oh, jetzt habe ich hier einen Buffer Overflow ausgenutzt und jetzt bin ich in der Datenbank okay. Und jetzt mache ich mir, und das ist aber halt einfach nur komplett drapiert. Ja, also da ist ein System hingestellt, da sind Sicherheitslücken entweder direkt platziert worden oder sie haben halt extra eine Version genommen, die diese Sicherheitslücken halt hat und dann ist es eine Choreografie. Ja, das ist wie so ein Bruce Lee Film. Ja, das schaut vielleicht beeindruckend aus, aber das ist jetzt halt kein Kung-Fu, was sie machen. So, ja. Und das machst du nicht mal so eben, sondern um diese Sicherheitslücken halt initial zu finden, muss man schon teilweise erheblich viel Zeit investieren. Und das kann auch richtig frustrierend sein. Also du sitzt da Stunden, tagelang davor und probierst Sachen aus und das meiste klappt nicht, muss man auch sagen. Also das ist überhaupt nicht sexy. Das ist das, was ich den Leuten immer versuche zu sagen. Hacken ist mega unsexy. Das kann extrem frustrierend sein, ja. Das ist natürlich mega toll, wenn es dann klappt. Ja, und dann bist du hier der Große, aber naja, meistens halt nicht.
Ja. Ich erinnere mich dran, wie ich auch so eine Choreografie mal gesehen habe, aber das war von meinem Dozenten an der Uni, der dann eben gezeigt hat, wie man da so einen bestimmten Angriff starten kann. Dann, ich glaube, es war, wenn ich mich recht erinnere, ARP-Poisoning oder sowas. Also wo es dann darum ging, irgendeinen so einen Hub zu übernehmen und die Nachrichten da mitzulesen im Netzwerk.
Ja, also ich meine, so für Demonstrationszwecke oder akademisch ist das ja auch, finde ich, legitim. Ich finde es halt nicht legitim, wenn einem das verkauft wird als das machen die Hacker. Oder nach dem Motto, das könnte ich jetzt so auch machen mit einem mir unbekannten System. Ja, weil das kann niemand. Ja, genau. Oder in Filmen halt oft. Ne? Also in Filmen, keine Ahnung, es gibt Jurassic Park ist mein Lieblingsbeispiel. Da gibt es so ein 12-jähriges Kind, das sich in so ein System reinhackt. Und sie sagt dann halt, it's a Unix system, I know this. Und dann fliegt die mit so einem, ja was? Dann hat die so einen Flugsimulator und fliegt hier durch die Verzeichnisstruktur. Und das ist halt einfach, hä, nee, was? Also, weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein typisches Ding, dass wir uns dann beschweren, irgendwie wie das in Filmen dargestellt wird und das total unrealistisch ist und so weiter. Solche Diskussionen hatte ich auch schon oft. Und dann ist natürlich die Frage, naja, wie soll man es denn sonst darstellen? Also, dann wird der Film halt ein bisschen arg lang, wenn du dem Hacker dann tatsächlich die Zeit gibst, gegen sämtliche Wände zu rennen und dass er dann mal das Loch gefunden hat.
Nee, es geht. Also ein gutes Beispiel ist, glaube ich, Matrix 2 zum Beispiel. Mhm. Matrix 2 gibt es eine Szene, wo sich Trinity doch in dieses Kraftwerk einhackt, weil sie irgendwie den Strom unterbrechen muss. Und der Exploit, den sie da einsetzt, das ist ein SSH-Exploit und den gibt es wirklich. Und das, was sie macht, das ist plausibel. Und das finde ich richtig geil. Also ich meine, klar, da muss man, also die Zielgruppe ist sehr klein, ja, genau, für die, die das gemacht haben. Aber ich finde es mega gut, dass sie sich die Mühe gemacht haben. Also das ist, finde ich, cool. Das kann man auch so darstellen. Ich bin jetzt auch nicht der, der immer, ja, okay, gut. Vielleicht halte ich schon Filme manchmal an und gucke mir an, was steht da auf dem Bildschirm und so. Naja, muss nicht alles immer hundertprozentig irgendwie so sein, aber man kriegt es schon auch hin, finde ich.
Naja, also da müssen alle jetzt Matrix 2 gucken und auf diese Szene achten. Das muss ich auch nochmal schauen, ja.
Das ist eine coole Szene. Also ich meine, Matrix 2, jetzt mache ich mich wahrscheinlich mega unbeliebt, aber ich, also hat ein paar richtig coole Szenen, diese Autobahn-Szene zum Beispiel auch. Aber wo wir schon bei Filmen sind, Reinhold,
ja,
habe ich eine Quizfrage für dich.
Ach Gott, was gibt's zu gewinnen?
Was
steht auf dem Spiel?
Was steht auf? Ich weiß es nicht. Ich hab nichts anzubieten. Pass auf, es geht um, welcher Virenscanner ist deiner Meinung nach auf dem Space Shuttle installiert? Auf dem Space Shuttle, da läuft doch ein Virenscanner.
Ich würde mal sagen, nein. Auf dem Space Shuttle läuft ein Virenscanner.
Also laut dem Film, den ich geschaut habe, schon.
Oh mein Gott. ich würde jetzt erwarten, dass auf dem Space Shuttle kein Virenscanner läuft, aber dann wird es ein Film sein, in dem irgendjemand ordentlich Geld bezahlt hat und es gesponsert hat. Es ist Symantec.
Es ist Kaspersky. Es ist echt Kaspersky. In Moonfall nämlich. Moonfall. Richtig, richtig schlechter Film. Absolute Anti-Empfehlung. Aber, also Kaspersky hat da offenbar richtig Geld in die Hand genommen. Ist mega prominent an mehreren Stellen im Film. Machen die Werbung dafür. Unter anderem, wenn sie ihr Space Shuttle booten. Also die holen sich das irgendwie aus dem ollen Museum. Ich spoilere jetzt ein bisschen. Die holen sich das und dann fliegen sie es halt mal eben nochmal zum Mond hoch. Und die booten es halt so hoch und dann kommt da ganz fett, yeah, Space Shuttle protected by Kaspersky und so. Und
oh, okay.
Ich glaube, das ist echt. Das ist die echte Firmware auf dem Space Shuttle, die da läuft. Die haben wahrscheinlich ein echtes Space Shuttle genommen bei dem Budget. Echt.
Oh, yeah, yeah. Okay.
Naja.
Also wir haben einen Filmtipp und einen Anti-Filmtipp. Okay, super. Heute haben wir über Hacker gesprochen, vor allem wie wir sie wahrnehmen, popkulturell, aber auch was wir eigentlich drunter verstehen und was Hacker eigentlich so machen. Hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir nehmen ganz bald wieder die nächste Folge auf und bis dahin wünschen wir euch allen schönen Abend, schönen Tag. Bis dann. Tschüss, Johannes.
Ade, Reinhold. Tschüss, ciao.
Ciao.